Sehnsucht, Mama. Kinderwunsch und Mama-Gedanken. Meine persönlichen Erfahrungen gespickt mit therapeutischem Fachwissen. Ich bin Lena und ich trage mein Herz auf der Zunge. Herzlich willkommen zu einer neuen Folge von Sehnsucht Mama. Ich habe heute wieder einen Gast, da freue ich mich sehr drüber. Das ist nämlich die liebe Samira. Hallöchen.
Hallo, liebe Lena.
Aber wir haben so viele unterschiedliche Möglichkeiten, worüber wir heute sprechen können. Vielleicht schaffen wir ja alles in eins zu packen. Vielleicht vorneweg das, was so eigentlich mal der ursprüngliche Aufhänger war, ist, du bist eines der ersten ICSI-Babys in Deutschland.
Genau, das stimmt, richtig.
Wie alt bist du nochmal? Wann bist du geboren?
Also ich bin selbst noch 29 Jahre alt, das heißt, ich wurde 1995 gezeugt.
Ja, Wahnsinn. Ich glaube, in Belgien oder so war das erste ICSI-Baby, das war, glaube ich, so 92 oder so.
Genau, richtig. Und dann hat man ja so nach und nach das in ganz spezialisierten Zentren in Deutschland auch eingeführt. Ich glaube, Erlangen waren da bei der ICSI auch Vorreiter. Und dann kam das so nach und nach in so ein paar wenige spezialisierte Zentren. Aber das ist ja auch gar nicht so lange her, wo das allererste Kind, was überhaupt durch künstliche Befruchtung entstanden ist,
Durch eine
gezeugt
IVF,
wurde.
ne? Ich, ja,
Genau.
ich meine, das wäre 82 gewesen.
Es gibt dazu sogar einen Film, der heißt Joy. Ich glaube, das ist ein Netflix-Film, wenn ich es nicht richtig weiß. Und da geht es quasi um dieses erste IVF-Baby, wie das entwickelt wurde und sowas. Total spannend auch.
Wirklich, ich finde das auch super spannend. Kannst du dich noch erinnern, wann du das erfahren hast? Also, dass du quasi durch eine ICSI entstanden bist?
Tatsächlich gab es bei uns gar nicht so ein das Aufklärungsgespräch, also so wie man sich das vorstellt, dass man dann irgendwie mal da sitzt im Wohnzimmer und dann wird einem eröffnet, dass man, ja, wie sagt man so schön, ein Retortenbaby oder ein Reagenzglaskind ist,
Fies,
sondern
ja.
ich wusste das irgendwie schon immer. Also ich kann gar nicht irgendwie einen Zeitpunkt festlegen, an dem mir das gesagt wurde, sondern meine Eltern sind zumindest mir gegenüber damit sehr offen umgegangen und ich wusste das gefühlt schon immer. Meine Eltern können jetzt aber auch nicht sagen, welches Alter das so war, wo sie so mit mir darüber angefangen haben zu sprechen. Aber natürlich kommen ja dann spätestens zum Kindergartenalter diese Fragen, ja, wo kommen denn eigentlich so die Babys her? Und da wurde mir dann schon halt eben gesagt, welche Möglichkeiten es eben gibt. Und dass es halt eben Kinder gibt, die so entstehen und Kinder gibt, die eben so entstehen. Und
Toll.
deswegen gab es da jetzt nie so einen Aufklärungsschock oder sowas.
Ja, es wurde nie ein Geheimnis drum gemacht,
Genau.
weil sich nie jemand dafür in Anführungsstrichen geschämt hat oder so, ne?
Genau, richtig, ja.
Ja, voll wichtig finde ich das. Halt auch für alle, weil das ist ja manchmal, gibt es dieses Vorurteil, ne, dass das irgendwie für Kinder schwierig ist oder so. Aber ich glaube, wenn man das so erlebt wie du, dann ist darin gar nichts schwierig, oder?
Nee, gar nicht. Also das, ich glaube, da gab es dann auch so, ja, wie so Zeichnungen oder sowas, dass es auch, auch damals schon, und das wäre noch eine ganz andere Zeit, dass es eben auch Kinder gibt, die zwei Väter haben, die zwei Mamas haben und sowas. Und heutzutage gibt es ja ganz, ganz viele tolle Kinderbücher natürlich auch. Und deswegen, ich glaube, wenn man da selber offen mit umgeht, ist es, glaube ich, für die Kinder, die haben damit, glaube ich, weniger dran zu knabbern wie andere Erwachsene im Umfeld.
Ja, oder wenn es ganz blöd läuft, hat eben einer der Eltern dann ein Problem mit, ne? Also das zum Beispiel, man sagt, ach Mann, wieso war mein Sperma nicht gut genug? Jetzt haben wir das von einem anderen genommen oder was auch immer, ne? Irgendwie sowas gibt es ja auch als Tabu. Oder halt, wenn jemand denkt, ach, es wäre doch irgendwie schöner gewesen, es wäre ganz romantisch im Schlafzimmer, hups, passiert so. Aber ich glaube, wenn die beiden Eltern damit total im Reinen sind, dann warum sollte das für das Kind dann ein Problem sein, so, ne?
Das stimmt. Und ich war halt, also man weiß natürlich auch selbst dann irgendwie, dass man so ein absolutes Wunschkind gewesen ist. Also dass man jetzt nicht, ich sag mal, durch einen Unfall irgendwie aus Versehen plötzlich unerwartet kam. Aber trotzdem finde ich es auch immer wichtig zu sagen, dass man sich deswegen trotzdem irgendwie normal entwickelt. Also ich hatte trotzdem in der Teenagerzeit meine rebellischen Phasen oder so. Also es war jetzt nicht so, dass man sagen kann, ach Gott, das war jetzt irgendwie, also das in meinem Umfeld wusste das jetzt eigentlich auch so niemand. Also ich habe da jetzt eigentlich nie so groß mit anderen jetzt drüber gesprochen, weil es für mich jetzt eigentlich auch gar keine so große Bedeutung eigentlich hatte.
Ja, finde ich auch einen wichtigen Punkt. Also gerade, ob das jetzt Adoption ist oder Pflegschaft oder halt das so ein, wie du es ja auch gerade sagst, man ist ja so gewünscht irgendwie, weil ja die Eltern wirklich alles gegeben haben, irgendwie versucht haben. Und trotzdem darf man rebellisch sein. Und das gehört ja total dazu zur Entwicklung, ne? Und dass man sich auch mal vielleicht in die Köpfe kriegt oder was auch immer. Ja, das wird oft missverstanden, ne? Dass man denkt, wenn das ein Wunschbaby ist, dann ist immer alles harmonisch und alles wunderbar. Alles gehört mit dazu zum Leben, ne?
Genau, alle Seiten und alles, was so kommt, einfach, ja.
Ja. Und dann hast du ja irgendwann selber einen Kinderwunsch entwickelt.
Genau, also ich habe ja selber auch jetzt eine relativ lange Kinderwunschreise hinter mir.
Ja.
Und das war so Ende 2022, wo so für uns feststand, ach Gott, jetzt könnte man mal so mit Familienplanung anfangen. Und da war ja auch noch Corona. Also wir haben ja 2019, haben mein Mann und ich geheiratet und dann kam ja Corona. Und ich muss sagen, während der Corona-Zeit, das war das auch irgendwie so gar kein Thema. Und so ab Ende 22 hat man dann ja so langsam ja wieder gewusst, es kehrt so ein bisschen Normalität zurück. Und dann stand es im Prinzip auch spätestens so Anfang 2023 eigentlich fest. Zu dem Zeitpunkt war ich 26, also ein super Alter, wo jeder sagen würde, ach Gott, das klappt ja sofort.
Ja.
Und ich bin trotzdem total naiv an diese Kinderwunschreise drangegangen, weil ich war Anfang 23, haben wir noch gesagt, ja nee, wir warten jetzt aber noch ein bisschen mit der Pille absetzen, weil wir wollen ja nicht, dass das Kind um Weihnachten oder Silvester käme, weil man ist ja im Durchschnitt spätestens nach 3 Zyklen schwanger.
Der Klassiker, ne? Also am
Ja.
Anfang des Kinderwunsches denkt man noch so.
Dann denkt man ja einmal Pille vergessen und man ist schwanger.
Ja, wird einem ja auch immer suggeriert.
Genau.
Ja.
Ja. Und meine Mutter hat damals schon zu mir gesagt, also ich habe mit ihr ein gutes, offenes Verhältnis und da hat sie damals schon gesagt, ich wünsche euch wirklich von Herzen, dass ihr nicht diesen Weg gehen müsst, den wir gegangen sind.
Ja.
Und man muss sich ja auch vor Augen halten, das war ja auch eine andere Zeit, also vor
Total.
30 Jahren, da gab es keine Podcasts, da gab es kein Instagram, da hast du dich mit niemandem irgendwie vernetzen können, großartig. Da gab es diese ganze Hilfeinfrastruktur ja auch noch gar nicht. Und auch das Vorgehen damals kann man ja auch gar nicht mehr mit heute vergleichen.
Nein, du musst ja auch erstmal darauf kommen. Also ich meine, du bist eins der ersten ICSI-Babys in Deutschland. Das heißt, du musst ja erstmal als Paar die Information bekommen, dass es das überhaupt gibt, diese Möglichkeit, IVF oder
Genau.
ICSI.
Ja.
Und dann ja auch Vertrauen und gleichzeitig ja auch die Kohle aufbringen, ne?
Genau, also es gab damals wohl auch mal Phasen, wo die Krankenkassen was unterstützt haben und dann auch mal wieder nicht. Also da gab es noch nicht diese einheitlichen Regelungen. Und dieses IVF-Register, was man ja heutzutage kennt, wo ja alles so richtig schön aufgelistet ist, das wurde erst 1997 überhaupt eingeführt. Also zu meiner Zeit oder wo das bei meinen Eltern war, gab es dieses Register zum Beispiel noch gar nicht.
Ja,
Und in
spannend.
diesem Register kann ja jeder im Prinzip reinschauen, welche Altersgruppe, welche Transferarten, wie oft zum Erfolg oder zu Lebendgeburten führen. Und das gab es damals ja alles noch gar nicht. Und das war damals, glaube ich, auch noch ein Thema, was viel im Hintergrund lief. Also im Vergleich zu heute, da wurde jetzt, denke ich mal, oder wurde einfach nicht so offen darüber gesprochen.
Ja.
Und es waren dann auch eben Sachen, die ich dann auch erst selber später auch zum Beispiel erfahren habe, weil ich mich damit selber nie so auseinandergesetzt habe, dass damals zum Beispiel standardmäßig immer 3 Embryonen eingesetzt wurden.
Ah, ja, alles klar.
Also
Ja,
damals
mittlerweile ist der Standard ein Embryo, gab aber
genau.
auch häufig eine Zeit zwei.
Ja.
Aber klar, ich habe das auch einmal erlebt. Ja, da hat eine ganz junge Frau drei tatsächlich eingesetzt bekommen. Die hatte aber schon zwei Kinder. Die haben eine ganz kleine Wohnung gehabt und dann kamen Drillinge.
Oh Gott,
Ja,
ja.
und da war, kann man dann schon auch, also weil die auch so jung war, hat man dann auch wirklich gefragt, war das jetzt von den Ärzten so korrekt? Mit einem großen Fragezeichen. Aber okay, zu der Zeit war ja auch alles noch ein bisschen anders, ja.
Da waren ja auch die Kulturbedingungen viel, viel schlechter als heute. Also da
Ja.
hat man auch gar nicht die Embryonen bis Tag 5 im Labor irgendwie beobachtet, sondern das waren eigentlich alles Tag-2-Transfere und dann
Genau.
halt eben auch 3 Stück, was ja heutzutage eigentlich ja eben gar nicht mehr gemacht wird. Also so viele vor allem nicht standardmäßig, dass man einfach jeder Frau 3 einsetzt, die ja im Zweifel sogar zu Sechslingen werden könnten.
Stimmt,
Weil jeder
stimmt.
Embryo kann sich ja theoretisch nochmal in einen eineigen Zwilling
Wahnsinn.
teilen.
Ja, krass. Ja, hast du total recht.
Ja, und ich bin trotzdem wirklich total naiv an diese Kinder, also an unsere Kinderwunschreise tatsächlich rangegangen, obwohl ich ja wusste, wie es laufen kann. Und ich habe da als Kind auch schon, ich habe ein bisschen was mitbekommen, weil ich war teilweise auch mit meiner Mutter in der Kinderwunschklinik. Da kann ich mich noch so ein bisschen dran erinnern, weil sie es nochmal für ein Geschwisterchen auch versucht hatten. Und da war ich so, ja, ich würde sagen, so frühes Kindergartenalter. Also ich weiß tatsächlich auch noch, wie es dort ausgesehen hat.
Verrückt.
Also total verrückt. Und man hat dann schon so ein bisschen was mitbekommen. Aber welche Dimension, welche Ausmaße so eine Behandlung hat, habe ich tatsächlich erst verstanden oder realisiert, als ich selber drin steckte.
Also das können wir jetzt einfach mal dann auch so spoilern. Du bist da zwar dran gegangen, hast gedacht, ja, erstmal abwarten, mal gucken, kann ja auch einfach klappen, hast es gar nicht richtig in Frage gestellt.
Genau.
Und dann musstet ihr aber doch auch war dann doch auf Unterstützung angewiesen, auf medizinische. Tatsächlich auch ICSI oder wie war das bei
IVF
euch?
war das jetzt bei uns. Also es war so, ich bin da total naiv einfach an diesen Kinderwunsch drangegangen und habe die Pille abgesetzt und nach 6 Wochen hatte ich keine Blutung und dachte schon, ha, das hat es bestimmt direkt geklappt. Ich hatte halt vor der Pille, hatte ich, würde ich sagen, einen regelmäßigen Zyklus. Unter der Pille kann man das ja gar nicht sagen, wenn man die 10, 14 Jahre nimmt, dann täuscht die einem ja quasi den Zyklus irgendwie vor.
Exakt.
Ja, und dann irgendwann sind wir tatsächlich in der Kinderwunschklinik nach einem Jahr gelandet. Und unsere Gründe, warum wir dort gelandet sind, haben aber tatsächlich gar nichts mit dem zu tun, was bei meinen Eltern war.
Also man kann jetzt nicht sagen, aha, vererbt irgendwie die Gene oder sonst was.
Genau, also das kann man tatsächlich gar nicht sagen. Und das finde ich auch so einen wichtigen Punkt, weil viele dann ja auch vielleicht so ein bisschen Angst haben, wenn sie jetzt in die Kinderwunschklinik gehen und ein Kind über künstliche Befruchtung bekommen, dass das Kind diesen Weg später auch gehen muss. Weil ich glaube, wenn man diesen Weg eben geht, vielleicht dann eben auch mit entsprechenden Rückschlägen, Fehlversuchen, dann merkt man ja auch erstmal, wie belastend das ist. Also das wünscht man ja wirklich niemandem.
Und das ist aber, kann man einfach mal so sagen, so ist es nicht. Das hat damit nichts zu tun, ne?
Nee, gar nicht. Es hat aber auch relativ lange gedauert, bis wir in der Kinderwunschklinik letztendlich gelandet sind, weil es von meiner damaligen Frauenärztin immer so ein bisschen hieß, naja, das pendelt sich alles ein, das braucht einfach Zeit. Und
Sie
ich
sind ja
hatte,
noch jung.
sie sind ja noch so jung, sie haben ja noch so viel Zeit. Und man hat ja dann aber auch so eine Vorstellung, dass man sagt, naja, man möchte definitiv Kinder in dem und dem Alter vielleicht haben. Also ich dachte trotzdem, dass man das irgendwie planen kann.
Naja.
Und dachte auch trotzdem, ich gehe jetzt in diese Klinik und dann gehe ich mit einem Kind heim.
Ja, so ein bisschen wie so eine Garantie eigentlich, ne?
Genau, also da geht man hin und nimmt dann halt eben ein Kind mit, gibt es an die Ärzte, die wissen, was sie tun. Und so ist es dann ja aber letztendlich gar nicht.
Nee, leider nicht. Es ist in vielen Köpfen noch so drin, ja, so ein bisschen wie, ja, die wissen ja, die sind ja darauf ausgelegt, dann machen die das. Die sorgen
Genau,
dafür, dass ihr ein
meine
Kind
Hüfte ist
kriegt.
kaputt, ich lasse mir eine neue Hüfte geben, so auf die Art. Und so war es da dann aber letztendlich nicht.
Wie lange hat es dann gedauert, bis es. Ich überlege gerade, ob wir spoilern sollen schon. In was?
Gerne.
Ja, okay. Also, Samira ist jetzt gerade schwanger. Und du bist in der wievielten Woche jetzt?
27.
27. Genau. Aber es war ja jetzt nicht so, okay, Kinderwunschklinik, dann hat es vielleicht ein bisschen gedauert und dann, klar, hat es geklappt, sondern da war ja noch was davor.
Genau. Also wir waren dann, also Anfang 23 haben wir dann die Pille weggelassen, beziehungsweise es war dann im Frühjahr, sodass es quasi schon wieder so in Richtung Frühlingskind dann wer hätte werden können. Und wir sind dann 2024 in der Kinderwunschklinik gelandet. Und da wurde dann festgestellt, dass ich PCOS habe, also dieses PCO-Syndrom, was einfach so eine Eizellreifestörung ist, was quasi dann auch erklärt hat, dass es nicht auf natürlichem Wege einfach so klappen kann.
Und es hat auch erklärt, warum du nach 6 Wochen noch nicht deine Tage hattest.
Genau, ich hatte dann ja gar keinen Zyklus irgendwie. Und meine Frauenärztin hat zu dem Zeitpunkt noch gesagt, ach Gott, ja, Sie müssen es halt schon mal ein Jahr probieren. Aber wenn man es normal ein Jahr probiert, hat man ja auch 12 Versuche. Und ich hatte ja in dem Jahr 0 Versuche, weil ich ja gar keinen Eisprung hatte.
Horror, das, und dann zieht
Horror.
sich das ja wie, also das kann man ja gar nicht sagen, wie soll sich das zieht.
Ja, und das war dann irgendwie, und dann sind wir eben in die Kinderwunschklinik gegangen. Und da hat man dann quasi versucht, mit Medikamenten so meinen Zyklus so ein bisschen anzuschubsen. Und tatsächlich hatte das dann auch Ende 2024 geklappt. Und ich war schwanger, sogar mit Zwillingen. Und das war dann aber auch schon beim positiven Test so, dass ich dieses Gefühl hatte, okay, ich weiß jetzt zumindest, dass mein Körper schwanger werden kann. Und leider war es dann auch tatsächlich so, dass am Anfang sah alles noch normal und unauffällig aus. Da wird in der Kinderwunschklinik wird ja auch schon sehr oft sehr, sehr früh Ultraschall gemacht. Das ist ja anders. Beim normalen Frauenarzt ruft man an, dann sagen die, kommen Sie in der 9., 10. Woche. Und in der Kinderwunschklinik ist es ja bei 5 plus irgendwas, wo sie schon mal gucken, ob es zumindest richtig sitzt und alles. Und am Anfang war auch alles unauffällig. Und man hat am Anfang auch gar nicht so ganz erkannt, dass es Zwillinge waren. Also es waren eineiige Zwillinge, die auch beide in einer Fruchthöhle gesessen sind. Deswegen wusste man es am Anfang noch gar nicht so genau. Und auf einmal hieß es, ah, da ist ein zweiter Dottersack und wir müssen mal schauen. Und dann hat sich das über ja, viele Wochen letztendlich hingezogen und ist halt damit geendet, dass von beiden quasi die Herzen aufgehört haben zu schlagen.
So brutal.
Und das war einfach, ja, da fällt einem dann, ja, da bricht ja die ganze Welt erstmal über einem zusammen. Und ich fand allerdings auch diese Zeit der Ungewissheit fast schlimmer. Also wenn man dann 3, 4 Wochen lang im Prinzip dann immer wieder zur Kontrolle kommt und ist es gewachsen und ah, vielleicht ist da und vielleicht auch nicht, ist natürlich mental auch super, super herausfordernd.
Kann ich voll, also zu 100% bestätigen. Das war für mich auch immer so. Dieses, wenn es eine Missed Abortion ist oder man weiß
Könnte ein
nicht.
Eckenrocker sein und ah, so
Exakt.
klein und ah, es ist zu klein für die Woche, aber wenn es 2 sind, könnte das ja auch noch vielleicht irgendwie
Ja,
daran liegen.
und diese Angst auszuhalten und gleichzeitig immer wieder zu versuchen, ins Vertrauen und in die Hoffnung zu gehen, habe ich auch häufig als so massiv anstrengend empfunden, dass ich dann irgendwann die Nachricht, dass es keine intakte Schwangerschaft ist. Also es klingt vielleicht komisch für manche Außenstehenden, aber wirklich fast als Erleichterung dann erlebt habe, weil ich wusste, okay, das ist eine knüppelharte Klarheit, die ich hier habe, aber ich habe endlich eine Klarheit.
Ja, also so schlimm, wie es dann am Ende war, diese Gewissheit hat einem dann doch irgendwie so ein bisschen zumindest mal gewusst, wo man jetzt steht. Und dann war es danach aber auch so, dass man, ich wollte dann so schnell wie möglich weitermachen, also so schnell wie möglich wieder schwanger werden. Und um das Ganze mal zu spoilern, das hat ein Jahr gedauert. Also das war im November 2024, wo quasi dann diese Diagnose kam, da ist kein Herzschlag mehr. Und es hat dann aber auch bis Februar 25 gedauert, bis mein HCG abgebaut war. Und die Kinderwunschbehandlung, also ist natürlich auch nur möglich, wenn der HCG quasi halt eben bei unter 5 ist. Also sonst machen die gar keine hormonelle Stimulation oder irgendwas, weil die einfach sagen, die wissen ja nicht, wie der Körper reagiert und das machen die quasi gar nicht.
Ja, vielleicht auch nochmal ein interessanter Punkt, ne? Im Gegensatz zu den Mädels, die es natürlich versuchen, oder zu Hause versuchen, unassistiert. Ich hatte das auch manchmal, dass ich den HCG noch nicht unter 5 hatte, sondern irgendwo, jetzt auch nicht mehr gigantisch hoch, aber ich habe trotzdem Eisprünge gehabt und wieder einen Zyklus. Ne? Also
Genau, und man, ich
manche.
wusste halt, dass man gar nichts einfach versuchen kann. Also, dass man
Ja,
im Prinzip
Horror.
jetzt nur warten kann. Also, man wusste ja, dass man, dass ich im Prinzip nichts tun kann. Also, es kann nicht aus Versehen einfach so passieren.
Nee, genau. Oh, furchtbar, ja. Und du sitzt da und trommelst und denkst, und gerade die letzten Reste vom HCG, das zieht sich ja oft ewig hin, bis du dann wirklich unter 5 bist, ne?
Genau, also so der erste Abfall, ich hatte einen sehr hohen HCG. Also, ich glaube, der war bei 180.000.
Wow.
Und das ist
Oh,
halt
wow.
richtig hoch.
Richtig hoch.
Und dann
Gut,
war der nach
Zwillinge, ne?
Zwillinge und dann eine Woche später war der schon nur noch bei 2000. Und dann dachte ich
Wow.
so, flupp, okay, das geht jetzt ruckzuck.
Ja.
Und dann aber so die letzten 100, die haben sich dann eben ewig gezogen. Wir haben dann auch mit Medikamenten quasi nochmal eine Blutung ausgelöst, einfach um nochmal so ein bisschen auszuschließen, dass doch irgendwie noch Restgewebe da ist oder sowas. Und es hat sich dann so ewig gezogen und dann haben wir eben gedacht, naja, was halt einmal geklappt hat, das versucht man halt wieder. Und dann haben wir eben so eine hormonelle Stimulation quasi versucht. Und da war aber dann das Problem, dass mein Körper durch dieses PCO-Syndrom immer ganz extrem auf diese Hormondosen reagiert hat. Das
Mm.
heißt, dann habe ich da vielleicht ein bisschen Letrozol genommen oder niedrig stimuliert Hormonspritzen genommen und hatte dann aber irgendwie 8 Eizellen. Und das ist natürlich nichts, wo man sagen würde, da versucht man es auf natürlichem Weg, weil
Nee.
es will ja keiner das Risiko eingehen. Also es gab wohl auch schon Fälle, hat meine Ärztin auch erzählt, wo dann Leute sich daran nicht halten.
Oh.
Und dann gibt es Vierlinge, Sechslinge und solche Geschichten, das will ja keiner.
Nee, nee, nee. Buff.
Und da haben wir dann halt immer die Zyklen quasi abbrechen
Oh.
müssen.
Boah, ist das frustrierend.
Und es ist dann so, also entweder ist gar nichts passiert oder es sind zu viele gereift. Und dann hat meine Ärztin aber nach 3 Zyklen gesagt, nee, also das macht keinen Sinn. Und wenn ich ja schon so gut drauf reagiere, dann wechseln wir jetzt zur IVF, weil
Logisch.
da können wir jetzt ja wirklich gut, eigentlich mit einer guten Ausbeute dann auch rechnen.
Ja.
Und dann haben wir im Mai die IVF gemacht. Und ich hatte, obwohl ich nur super, super, super niedrig stimuliert hatte, 42 Follikel.
Alter Schwede.
Also
Okay.
richtig, richtig viele durch
Ja.
dieses PCO-Syndrom. Mir ging es
Ja.
aber die ganze Zeit super. Also
Okay.
ich
War
hatte
keine
keine
Überstimulation.
Immunstimulation und von denen waren dann 41 reif.
Das wäre nämlich jetzt meine Frage gewesen. Das
Ja.
ist ja das ist ja unfassbar.
Also
Wie krass.
meine Ärztin hat auch gemeint, ich wäre eine super Eizellspenderin, wenn ich noch ein bisschen jünger wäre und im Ausland wäre.
Ja.
Also, und dann hatten wir auch 28 Befruchtete, also auch eine
Wahnsinn.
super Befruchtungsrate. Und die haben gesagt, die Eizellen sehen auch super aus, weil man weiß bei PCOS ja auch nie so, wie die Qualität vielleicht drunter leidet. Und dann war im Prinzip aber klar, dass natürlich kein Frischtransfer stattfindet. Wir haben auch gar nicht mit HCG ausgelöst, sondern im Prinzip dann alles so gemacht, dass es von Anfang an eigentlich klar war, dass es quasi dann hinterher erstmal alles eingefroren wird und wir dem Körper mal Zeit geben zum Erholen. Genau, und dann haben wir nochmal 2 Transfere, haben wir dann gemacht, die leider negativ gewesen sind dann beim Bluttest. Und dann haben wir aber gesagt, ich fand es immer gut. Meine Ärztin hat nie immer wieder das Gleiche gemacht. Er hat gesagt, wir gucken jetzt einfach noch mal ein bisschen genauer. Und dann hatte ich noch eine Gebärmutter- und Bauchspiegelung gehabt, wo dann auch Endometriose gefunden und entfernt wurde.
Wow.
Also so das Jackpot-Paket, PCOS und Endometriose.
Jo,
Also so, ja, den Negativ-Jackpot quasi gezogen. Und dann hatten wir eben im November unseren 3. Transfer. Und als sie mir dieses Transferdatum gesagt hat, habe ich schon gesagt, boah, das ist so krass, weil das war einfach genau das Datum, an dem ein Jahr zuvor die Diagnose kam, da ist kein Herzschlag mehr.
Kriege ich jetzt wieder Tränen in den Augen,
Also
Gänsehaut.
es war wirklich, ja, ich habe gesagt, boah, es kann eigentlich so gar keine so Zufälle geben. Und ich war dann auch zwischendurch unsicher, ob ich es auch machen soll. Also weil es irgendwie halt auch, ich finde, in dem ersten Jahr, da kommen ja eben so diese vielen Termine, wo man sagt, das ist ja auch ja vieles, wo man dann ja auch aufarbeitet. Ne? Man hat dann ja den ET, den ursprünglichen.
Ja.
Und dann eben dieser erste Himmelsgeburtstag. Aber ich habe mir gedacht, naja, vielleicht soll es einfach auch so sein. Und letztendlich, ja, hat der Transfer dann auch geklappt.
Oh, wie schön, ja. Das ist einfach so wie so ein Schicksal, ne? Wie so Fügung. Und das fühlte
Genau.
sich ja, glaube ich, auch für dich so ein bisschen so an, als wären dann da mehrere Seelen mit im Spiel gewesen, die da
Auf jeden
irgendwie.
Fall.
Ja.
Ja.
Ja, und dann, es kommt ja jetzt so dieses große Thema noch dazu. Also ich glaube, du warst sehr im Vertrauen und du hattest so was Ruhiges auch, ne?
Auf jeden Fall,
Und
ja.
was ganz Zuversichtliches. Kannst du sagen, wieso du das hattest? Warum war das?
Das war irgendwie, ja, ich dachte so, das, wie du es gesagt hast, so ein bisschen so Schicksalsfügung. Und ich hatte irgendwie auch einfach so dieses Gefühl, dieser Embryo ist gekommen, um zu bleiben.
Ja.
Also total, ich hatte so dieses Gefühl, dass es eben so ist und dass es eben auch gut werden kann. Aber man war trotzdem natürlich eben so ein bisschen vorsichtiger. Aber trotzdem hatte man eben so dieses Grundvertrauen, wenn man dachte so, naja, jetzt steht es ja unter so einem Schutz von unseren Sternenkindern sozusagen, dass das irgendwie, ja, dass man da jetzt einen guten Start quasi hat. Ja.
Ja, wie schön. Und jetzt kommen wir halt zu dem anderen großen Thema, worüber wir heute auch sprechen wollten, Ängste in der Schwangerschaft, in der Frühschwangerschaft, aber auch in der Schwangerschaft, weil dir wurde es ja nicht gerade leicht gemacht.
Genau. Man hatte dann ja eben einen Plan und war vielleicht eben so im Vertrauen und ich hatte mich extra für einen späten ersten Ultraschall entschieden. Also normalerweise macht die Klinik dann ja eben schon sehr, sehr früh einen ersten Ultraschall, einfach um zu gucken, sitzt es richtig, sitzt in der Gebärmutter, nicht im Eileiter. Und da habe ich mich aber bewusst erstmal dagegen entschieden. Ich habe gesagt, ich würde gerne erst eben später. Ich habe HCG-Kontrollen gemacht im Blut, um zu gucken, ob da alles schön steigt, aber wollte im Prinzip den ersten Ultraschall erst zu einem Zeitpunkt machen, wo ich sicher wusste, da würde man dann auch einen Herzschlag sehen und da wäre dann auch sicher Hü oder Hott. So ein für mein Gefühl einfach. Und dann kam es ja ganz anders. Und zwar hatte ich in der 6. Schwangerschaftswoche, das war bei 5+4, sind wir auf dem Sofa gesessen, haben den Film geschaut. Es war ein ganz normaler Tag. Und auf einmal dachte ich so, okay, irgendwas stimmt nicht. Und die Mädels, die Kinderwunschbehandlungen machen, die kennen ja bestimmt das Utrogest, was man nimmt, was dann so schön flüssig irgendwie rausläuft, immer so schön.
Genau, man nimmt das vielleicht nur kurz für alle, um alle ins
Ja.
Boot zu holen. Das sind so Vaginalzäpfchen,
Genau.
damit das Progesteron, was ja auch für den Schwangerschaftserhalt sozusagen sorgt, unter anderem, damit es genau an der richtigen Stelle ist. Also man kann das auch oral einnehmen, aber vaginal ist einfach sinnvoller und das ist eine richtig große Schmiererei. Also
Genau.
Slip-Einlagen, Ahoi, da braucht man eine Menge von
Oder
sozusagen, ne?
Periodenunterwäsche habe ich
Oder.
dann tatsächlich drauf umgestellt. Fand ich
Ja,
dann
genau.
angenehmer irgendwann.
Ja.
Und dann habe ich aber gedacht, das kann irgendwie gar nicht sein. Weil die letzte, aber das habe ich immer vorm Schlafengehen genommen. Also ich habe Progesteron eben auch noch gespritzt und oral genommen und vaginal, also sozusagen das volle Programm.
Ja.
Und dann dachte ich so, das kann irgendwie nicht sein. Und das fühlte sich auch so warm an. Und dann dachte ich so, okay. Und ich habe mich dann aber erst kurz nicht getraut, auf Toilette zu gehen,
Ja.
sondern ich habe erst im Schlafzimmer die Fenster aufgemacht, habe die Betten aufgeschüttelt, weil wir dann ins Bett gehen wollten. Und dann bin ich ins Bad und habe gesehen, es war alles voller Blut. Also wirklich nicht irgendwie eine kleine Schmierblutung, sondern es hat wirklich geblutet, geblutet, geblutet. Und ich habe gedacht, okay, das war's jetzt.
Oh Gott, was für ein Horror. Also so richtig frisches,
Ja, also mir
helles.
lief es wirklich die Schenkel
Oh
hinunter.
nein. Oh Gott,
Und
was
ich
für ein
habe
Horror.
gedacht, okay, das war's jetzt. Also ich war mir in dem Moment sicher, das kann kein Embryo überleben. Und dann haben wir überlegt, was wir jetzt machen. Und wir haben dann bei der Notfallnummer von der Kinderwunschklinik angerufen. Also die haben tatsächlich eine 24-Stunden-Notfallnummer
Das ist echt ein
gehabt.
Geschenk, ne?
Ja, dann konnte ich da mit der Ärztin sprechen und sie hat dann halt mir letztendlich empfohlen, ins Krankenhaus zu fahren, um es abklären zu lassen und auch vielleicht um zu schauen, das ist ja auch immer so ein Punkt mit der Kostenübernahme. Wenn man jetzt nämlich noch was gesehen hätte im Ultraschall, wäre es zumindest eine klinisch festgestellte Schwangerschaft. Dann kann man sich vielleicht dann eben Versuche noch mal gut schreiben lassen mit der Krankenkasse sozusagen,
Okay.
weil solange wie es quasi nur im Blut festgestellt wird, ist es ja quasi nur biochemisch festgestellt. Also das hat nichts mit der biochemischen Schwangerschaft zu tun, sondern es ist ja aber im Prinzip, man hat nichts im Ultraschall gesehen.
Ja, da geht es echt um eigentlich um bürokratische Dinge, so eklig, dass er auch gerade dann klingt
Genau.
und ist, ne?
Aber es hätte halt dann im Prinzip uns vielleicht dann was gebracht,
Ja.
dass man halt hätte sagen können, es war ja wirklich eine klinisch festgestellte Schwangerschaft. Und wir sind dann ins Krankenhaus gefahren, wir mussten auch überhaupt nicht lange warten, die waren total nett und verständnisvoll und ich hatte echt ein bisschen Angst, wenn man in so einer frühen Woche kommt, ob sie dann nicht irgendwie sagen, kann man eh nichts machen, so früh und so weiter. Und die waren aber super nett
Oh,
und
schön.
haben aber selber, ich im Prinzip von der Umkleide bis auf den Behandlungsstuhl, ich habe einfach nur geblutet und habe wirklich, und die Ärztin hat auch schon ganz entsetzt geguckt und hat eigentlich, glaube ich, auch keine Hoffnung
Ja,
gehabt.
ja.
Dann hat die einen Ultraschall gemacht und dann saß da diese Fruchthöhle mit dem Dottersack und dieser ersten Embryonalanlage, die man so hat erahnen können. Vollkommen unbeeindruckt und man hat keine Quelle für diese Blutung gefunden.
Ich habe Gänsehaut und Tränen und alles. Das ist, meine Güte, wie furchtbar. Also und gleichzeitig, wie was für ein Wunder, was für ein
Ja,
absolutes Wunder.
ich habe mir auch ge gedacht, boah, wie kann das sein? Ich meine, man muss
Ja.
dazu sagen, dass ich die ganze Zeit wegen einer Gerinnungsstörung, die festgestellt wurde, Heparin gespritzt habe. Das heißt, dass wenn es blutet, blutet es natürlich dann auch mehr.
Ja, klar, Blutverdünner. dann
Ist ja wie beim Nasenbluten auch, wenn man sich irgendwie was aufgrubbt, dann blutet es vielleicht auch viel mehr. Und ja, da saß dann eben diese Fruchthöhle ganz unbeeindruckt in
Wow.
schön, genau an der richtigen Stelle, und man konnte aber in der Gebärmutter selbst kein Blut feststellen.
Okay,
Also dann
okay.
war erstmal ein Hämatom quasi raus und man wusste halt nicht genau, wo es herkommt.
Ja.
Und dann ging eigentlich erst so die richtig schlimme Zeit des Wartens los.
Ja.
Weil ich war dann am nächsten Tag, sollte ich mich der Kinderwunschklinik dann nochmal melden?
Einmal ganz kurz die
Ja.
Nachfrage, hattest du Schmerzen eigentlich?
Nein,
Irgend
gar
nee,
nicht. Also
gar
ich hatte
nicht.
keine Krämpfe, keine, also ich habe mich ja sonst normal gefühlt, bis auf diese extreme Blutung.
Ja.
Das war, ja, das hat mich in dem Moment vielleicht so ein bisschen erleichtert, aber ich
Ja.
krieg auch diese Fahrt, wie wir ins Krankenhaus gekommen sind, gar nicht mehr zustande. Also das läuft dann ja wie in so einem Film
Ja.
irgendwie ab.
Dass man fast ein bisschen dissoziiert in dem
Ja.
Moment, ne? Man schaltet sich irgendwie so gut es geht ab, weil wie soll man das aushalten? Ja.
Ja. Man hat ja dann einfach gedacht, okay, jetzt verliere ich das nächste Kind.
Ja.
Und hatte sich im Prinzip schon überlegt gehabt, passen auf mein Tattoo, das ich mir damals habe stechen lassen, passend eigentlich noch mehr Sternchen dazu.
Oh Mensch, ja.
Und es war wirklich sehr, sehr schwierig, dann danach dann auch weiterzumachen.
Ja.
Also man hatte dann ja gewusst, okay, aber es steht ja dann auch diese schöne Diagnose auf dem Arztbrief drauf, Abortus imminens, also drohende
Uff.
Fehlgeburt. Das ist ja quasi das, was bei Blutungen in der Frühschwangerschaft halt einfach die Diagnose ist. Weil man weiß es ja nicht. Also die haben ja auch gesagt, es kann so oder so letztendlich weitergehen.
Ganz kurz mal zwischengefragt, so fürsorglich, ist das überhaupt für dich in Ordnung, da gerade drüber zu sprechen oder nimmt
Ja,
dich das zu doll mit?
doch,
Ja?
doch, ja,
Okay,
ja.
gut. Weil das ist jetzt wichtig, dass es dir und euch gut geht, ne?
Ja,
Ja.
gerade weil ja jetzt auch, weil wir jetzt auch schon so weit gekommen sind. Ja,
Total, ja,
ja.
total, ja.
Das kann man ja schon so ein bisschen spoilern, aber die Geschichte ging ja dann noch weiter.
Ja.
Ich war ja dann am nächsten Tag, sollte ich dann eben nochmal in die Kinderwunschklinik kommen, und da haben die auch nochmal geschaut. Es war dann eben so 20 Stunden nach dieser ersten Blutung. Und da saß auch die Fruchthöhle immer noch da, wo sie sitzen sollte. Und dann hat die Ärztin mal schon mal so vorsichtig Entwarnung gegeben, hat gesagt, okay, also jetzt, wenn das jetzt zu einem Abgang gekommen wäre, dann hätte man spätestens jetzt sehen müssen, dass sich irgendwie die Fruchthöhle auflöst oder dass sich da irgendwie was bewegt in der Gebärmutter. Und das war alles ganz ruhig.
Ja.
Aber man hat halt noch keinen Herzschlag oder so gesehen, weil es war ja halt noch so früh,
Ja.
wo man ja eigentlich gar nicht gucken wollte um die Zeit.
Nee,
Es war für
nee.
die Zeit total zeitgerecht, aber halt einfach noch früh. Und dann musste ich eine Woche zittern, bis quasi dann der nächste Ultraschall in der Kinderwunschklinik eben dann früher wie ge ursprünglich geplant war. Das war dann bei 6+5. Und da war dann, hat man dann dieses, ja, dieses schöne Flackern auf dem Monitor gesehen, und wir haben es dann auch gleich gefilmt, weil ich aber gesagt habe, ich brauche das für mich selber, weil mir hat das dann die nächsten Wochen ungemein geholfen, weil ich einfach auf meinem Handy dieses Video hatte, wie dieser kleine Embryo, diese 8 mm, was es zu diesem Zeitpunkt waren, einfach vor sich hingeflackert hat und vollkommen unbeeindruckt sich da durchgekämpft hat. Ja.
Wahnsinn, ja. Das ist also vielleicht auch an dieser Stelle eine Art Tipp oder so, vielleicht für alle, weil ich habe es genauso gemacht. Ich hatte
Okay.
ja, als ich in der geglückten Schwangerschaft, habe ich ja zum ersten Mal überhaupt einen Herzschlag gesehen. Das war die sechste Schwangerschaft und es war zum ersten Mal ein Herzschlag. Und ich hab mich fast ein bisschen geschämt, glaube ich, zu sagen, ich möchte das für mich filmen. Ich habe gesagt, ich möchte es für meinen Mann filmen. Aber ich wusste, also wollte ich natürlich auch, aber ich wollte es auch wirklich für mich haben, weil ich wusste, ich werde, wenn ich zu Hause bin, mich fragen, oder habe ich mir das nur eingebildet?
Genau so, ja.
Ich muss das nochmal sehen und nochmal sehen und nochmal sehen. Und ich kann sagen, jetzt ist unsere kurze drei und ich liebe es, mir dieses kleine Video zwischendurch anzugucken und dieses kleine, kräftige Herzchenschlag, das ist doch einfach irre und ein Wunder. Dass bei so einem kleinen Wesen da einfach schon so ein Herzchen schlägt. Deswegen so gut, dass du das auch gemacht hast, dass dich das irgendwie da, weil das ist nämlich auch meine Frage, wie bist du da durchgekommen? Also wie hast du das ausgehalten und geschafft? Hattest du Unterstützung? Hattest du irgendwelche Tools? Gab es, keine Ahnung, gehäkelt, gestrickt, gemalt? Ich weiß nicht was.
Also es war tatsächlich schwierig, weil ich habe mich dann ja auch erstmal krank gemeldet.
Ja.
Also weil es hieß halt, ich soll halt viel liegen, keinen Sport machen, mich nicht anstrengen, ne? Das halt eben auch, weil man ja nicht wusste, ob das vielleicht nicht doch ein Hämatom ist, weil manchmal kann man die wohl auch schlecht sehen im Ultraschall. Und bei einem Hämatom sollte man dann halt eben noch keinen Sport machen und sich halt eben schonen. Und irgendwie hat man diese Zeit dann halt, ich sag mal, überlebt, mit viel Ablenkung und aber halt eben immer wieder dieses Video sehen. Und ich habe auch von den Hypnosen von der Dr. Struck, hatte ich ja sowohl eben in dem geglückten Zyklus quasi diese Hypnose für den Kryotransfer gemacht und hatte dann auch, es gab dann noch eine, die habe ich dann relativ lang, ich würde so sagen, so bestimmt, ich glaube, die kann man die ganze Schwangerschaft überhören, aber hauptsächlich eben so die ersten 10, 12 Wochen ganz viel gehört, eben so mit Ängsten und Vertrauen in der Schwangerschaft. Und das hat einem, wenn man die halt dann auch 10-mal am Tag gehört hat, um mal für einen kurzen Moment irgendwie abzuschalten. Und ich war ja dann auch noch gut abgelenkt, weil mein Papa hatte dann an Heiligabend einen Herzinfarkt. Das kam dann ja auch noch dazu.
Oh
Wo
Gott.
wir, wo ich dann auch dachte, jetzt, dann kam dieser Stress und diese Ängste noch dazu. Und er ist wieder fit, ihm geht's wieder gut,
Gott
Gott
sei
sei
Dank.
Dank. Also
Gott sei
wirklich,
Dank.
es war aber auch dann noch zusätzlich, dann musste man Dinge organisieren und machen und mit Reha und wie das dann immer so schön zwischen den Jahren dann natürlich auch ist und über die Feiertage macht das natürlich besonders viel
Boah.
Freude. Und da war dann aber die Ablenkung tatsächlich gar nicht mal so schlecht.
Boah. Ja, so hart das
So,
klingt irgendwie. Ja, ja.
ja. Und was mir aber halt geholfen hat, war, dass ich mir schon vor der Folgeschwangerschaft eine andere Frauenärztin gesucht habe. Weil mir war es eben wichtig, dass ich am Anfang oft zur Kontrolle kommen kann, wenn ich es brauche.
Super,
Also
ja.
eigentlich war das nicht unbedingt so der Plan ursprünglich. Ich habe gedacht, ich mache das so, so wie man es halt in einer normalen Schwangerschaft machen würde. Und dann kamen aber diese Blutungen. Und die kamen mir ja dann auch nicht nur einmal, die kamen mir ja dann auch immer wieder.
Ja.
Und natürlich dann auch immer gerne zu Zeiten wie Sonntagmorgen oder abends um 11, wo dann ja auch nicht mal irgendwie man kurz mal bei der normalen Ärztin vorbeifahren kann, sondern wo man dann ins Krankenhaus dann im Zweifel müsste.
Ja.
Und ich konnte dann halt eben anfangs quasi jede Woche zu meiner Frauenärztin.
Sehr gut.
Und wir haben da, ich meine, ich habe mir auch immer die Frage gestellt, ob Ultraschall, ob das fürs Kind so toll ist und sowas. Aber man muss ja dann auch nicht stundenlang schallen. Also es
Nein.
war wirklich da nur kurz Ultraschall, Kopf drauf, Baby ist gewachsen, Herzchen schlägt, das war's. Das waren dann
Genau.
vielleicht 30 Sekunden, höchstens eine Minute, wo man dann geschallt hat, aber einfach nur, ich sag mal, so eine kleine Vitalitätskontrolle. Und das würde ich auch jedem, der gewisse Ängste hat, auch einfach empfehlen. Also es gibt auch Leute, die sagen, sie machen diesen Termine nur kirre. Und ich würde lügen, wenn ich sagen würde, ich habe nicht hinterher alles gegoogelt, geschaut, ob dann wird ja am Anfang diese SSL-Länge gemessen, also diese
Ja, die.
Schädelsteißlänge. Und
Genau.
dann guckt man natürlich genau, ist es jetzt auch groß genug? Oder ist es zu klein? Oder und das hat man natürlich hinterher auch wieder gehabt, was einen auch wieder vielleicht dann verunsichern kann. Also ich gebe mittlerweile auch auf diese Messungen, ja, weiß ich auch nicht so genau, was ich wirklich,
Das
ob
sind
die
wieder
so genau sind.
Statistiken und man muss immer gucken, wenn man ein großer Mensch ist und der Partner, vielleicht auch die Partnerin, auch ein großer Mensch ist, dann kann es auch sein, dass man da mal drüber liegt. Und dann gibt es ja auch Kinder, die haben ein eigenes Tempo, ne, dass sie auf einmal irgendwie, also ich weiß, ich hatte auch eine Klientin, da hieß es, oh, der ist ja viel zu groß. Also das müsste eigentlich eine Schwangerschaftsdiabetes sein. Da haben wir natürlich das auch kontrolliert. War nicht. Und eine Woche oder, keine Ahnung, 3 Wochen, 4 Wochen später, oh, der ist ja viel zu klein. So, ja, weil er halt und nicht so wächst, wie die das jetzt just in dem Moment angucken. Ne? Ein paar Stunden später kann sich das schon wieder irgendwie ausgeglichen haben, ein paar Tage später. Also das ist auch fies,
Das
sich
ist fies, weil
darauf.
das ja auch nicht so eine lineare Kurve ist, ne, sondern auch meine Ärztin hat auch mal gesagt, bleiben Sie ganz ruhig. Sie hat auch immer versucht, mir Sicherheit zu geben. Und sie hat auch
Schön.
einfach mal gesagt, naja, Sie wachsen in Schüben. Und sie hat gemeint, solange wie sie keine Unsicherheit oder Panik oder sonst was hat, soll ich versuchen, das auch für mich zu haben. Weil sie hat gesagt, sie hat genauso wenig wie ich Lust auf ein totes Kind, auf ein behindertes Kind, auf Der hat gesagt, wenn es eine Auffälligkeit gibt, die abzuklären ist, dann macht sie das auch. Und das kam mir dann auch tatsächlich so.
Ja, ihr habt wirklich leider echt fast alles mitgenommen, kann man eigentlich so sagen, oder?
Ich habe auch schon mich schon überlegt, was man noch so hätte an Jackpot noch dazu nehmen können. Ich weiß gar nicht mehr, in welcher Woche das genau war. Ich glaube, es war dann so um die 18., 20. Woche, wo man dieses zweite große Screening macht. Und
Das ist so
da,
dieses Organscreening, vielleicht für
genau.
alle die, ne? Also es gibt ja dieses Ersttrimester-Screening, wo man einfach guckt und wenn man möchte, auch checken lassen kann auf Chromosomengeschichten und Geschlecht und so weiter und guckt, ob alles genau in der Größe ist und so weiter. Und das zweite ist immer so ungefähr bei der 20. Woche, ein bisschen vorher vielleicht auch, wo die Organe sich angeguckt werden.
Genau, und da hatte man dann den Verdacht, dass die kleine Maus ein Loch im Herzen hat. Und dann denkt man so, boah, das, und gerade her bei Herz hat mich das extrem getriggert. Also ich fand nämlich, wenn man so, wenn die jetzt gesagt hätten, irgendwie was an den Füßen oder irgendwie, es sind nur vier Finger statt fünf, ich glaube, das wäre nicht so schlimm gewesen wie am Herz, weil ich hatte ja schon mal das, dass das Herz einfach aufgehört hat zu schlagen. Und man dann dachte, oh Gott, wenn jetzt mit dem Herzen was ist. Weil ich finde, das Herz ist ja wirklich so dieser
Das Zentrum,
Motor
ja.
des Lebens. Und das war dann total schwierig. Das war donnerstags. Genau,
Und
donnerstags.
dein, Entschuldigung,
Ja.
und dein Vater ja auch. Also das Thema
Ja.
Herz war ja jetzt sowieso sehr
Sowieso
präsent.
ganz präsent und akut. Und genau, dann muss, hatte ich aber das Glück, dass ich montags quasi schon zu so einem Spezialisten in so einem Pränatalpraxis im Uniklinikum quasi kommen konnte und es sich quasi nicht bestätigt hat. Also es gibt da so Artefakte auf dem Ultraschall, wo das dann manchmal im Doppler quasi so aussieht, wie wenn da so ein Rückfluss quasi wäre, dass da so ein Loch im Herzen ist letztendlich. Es kann natürlich auch sein, dass es sich in den Zwischentagen verwachsen hat. Und wenn, dann wäre es auch nur so klein gewesen, dass man dass es jetzt nicht hätte operiert werden müssen. Aber trotzdem hat man in dem Moment natürlich auch wieder gedacht, boah, was soll jetzt noch alles kommen?
Allerdings. Und auch da wieder, wie hast du das gepackt? Wie hast du das ausgehalten? Weißt du das?
Ich glaube, mir hat es viel geholfen, dass meine Ärztin auch, dass ich mir überlegt habe, okay, das Schlimmste, was jetzt passieren könnte, wäre halt, dass wir eben in eine Klinik mit Kinderklinik und Kinderkardiologie gehen müssten zum Entbinden, was wir so oder so schon vorgehabt hätten. Also weil für mich von Anfang an nur eine Level-1-Klinik quasi mit einer Kinderintensivstation überhaupt in Frage kam, weil ich einfach gedacht habe, ich will dann auch kein Risiko mehr eingehen. Also
Nee, und das ist, also ja, ne, das vielleicht kann man da auch so ein bisschen mal gerade, falls da irgendjemand gerade zuhört und denkt, ja, diese ganzen Kontrollen, ne, das macht einen doch nur verrückt. Warum macht man das überhaupt? Also das ist natürlich immer eine Typfrage und man muss das nicht machen. Die Tatsache ist nur, wenn es da einen Herzfehler tatsächlich gäbe, bei egal jetzt wem, dann ist es natürlich sinnvoll, das vorher zu wissen, damit man, wenn das Kind auf die Welt kommt, so schnell es geht, halt handeln kann. Und dann ist es natürlich praktisch, man ist wirklich in einer Level-1-Klinik, die halt eine Kinder, Station mit direkt nebendran hat, sozusagen. Manchmal haben die das wirklich direkt neben dem Kreissaal, dass man nicht noch irgendwo anders hingefahren oder geflogen werden muss. Weil im schlimmsten Fall wird man dann ja auch noch getrennt. Dann wird das gerade geborene Baby in eine andere Klinik gebracht und die Mutter muss gucken, wie ist sie drauf, kann sie überhaupt hinterher und so weiter und so fort. Und das sind natürlich, also Horrorszenarien, sorry, dass ich das jetzt hier so benenne, aber das ist einfach der Grund, warum das schon manchmal sinnvoll ist, diese ganzen Tests zu machen, damit man einfach vorbereitet ist und passende Entscheidungen treffen kann.
genau. Wobei wir uns ja zum Beispiel jetzt diagnostisch haben wir auch gar nicht alles gemacht, was man hätte machen können. Also wir haben das Ersttrimester-Screening gemacht und da wird ja im Prinzip erstmal auch so ein bisschen so geguckt, ob alles passt von der Größe her. Dann wird diese Nackenfalte gemessen und es wird Blut abgenommen oder nochmal verschiedene Werte geguckt werden und daraus errechnet sich ja dann zum Beispiel so eine Wahrscheinlichkeit für die verschiedenen Trisomien.
Genau,
Also
es sind ja
eben.
wirklich immer nur Wahrscheinlichkeiten. Ja.
Genau. Und dann hätte es ja auch noch diesen NIPT-Test gegeben, wo man ja dann auch über das Blut zum einen das Geschlecht hätte feststellen können, relativ früh. und eben auch nochmal wegen den Trisomien hätte schauen können. Und da haben wir uns dann aber dagegen entschieden, weil das Ersttrimester-Screening unauffällig war und eben bei Frauen unter 30 da auch wohl die Genauigkeit nicht so gut ist, weil der Test ja eigentlich für ältere Frauen entwickelt wurde. Weil ja eigentlich, man sagt ja Trisomien, es kommt natürlich ja auch bei jungen Frauen vor, aber das Risiko steigt ja mit zunehmendem Alter der Mutter letztendlich auch. Also die sind ja eigentlich eher so für ab 35 plus entwickelt worden. Und das Geschlecht haben wir tatsächlich auch trotzdem schon super früh erfahren. Also meine Ärztin hatte von Anfang an so eine Vermutung und die fand ich irgendwie auch total goldig, weil sie auch einfach gemeint hat, so hartnäckig wie dieser Embryo ist, ist das ein Mädchen. Also wer mehrfach Sturzblutungen übersteht und sich so festbeißt und sich, obwohl ich ja unter auch enormem Stress stand mit dem Herzinfarkt von meinem Vater und sich davon einfach total unbeeindruckt zeigt. Und ich hatte zwischendurch auch ganz, ganz schlimm mit Übelkeit und Erbrechen zu tun, habe fast nichts mehr bei mir behalten können. Und trotzdem ist sie einfach komplett unbeeindruckt weitergewachsen.
Ja, Wahnsinn, oder
Ja.
was ihr da gerade zusammen leistet. Das ist schon wirklich beeindruckend. Und weißt du, trotz allem, was dir jetzt passiert ist, ne? Und ja, gefühlt auch vorgestern noch passiert ist, bist du aber so, also du machst so einen Eindruck, als würdest du das trotzdem alles total genießen und als wärst du gar nicht irgendwie in so einer Panik oder so, sondern als hättest du irgendeine Art innere Ruhe.
Ja, aber auch nicht immer. Beziehungsweise als ich dann angefangen habe, Bewegungen zu spüren. Also jetzt gerade tritt sie auch ordentlich. Ich merke, dass ich selber ein bisschen aufgeregt bin. Das gibt einem natürlich jetzt halt auch einfach eine gewisse Sicherheit, wenn man dann diese Bewegungen spürt. Aber trotzdem sage ich jetzt, ich bin nicht gerne schwanger.
Ach, okay, ehrlich nicht? Ah, okay. Ja, gut.
Also,
Also
ja.
grundsätzlich, du kannst ja nochmal erklären, ob grundsätzlich oder einfach, weil das so eine Achterbahnfahrt ja für euch
Ja,
ist,
so
für
diese
dich.
Achterbahn, also diese Achterbahnfahrt der Gefühle. Und ich fand auch, teilweise waren negative Tests leichter zu ertragen, wie eben dieser positive Test, weil ich finde, in dem Moment hast du ja auch wirklich was zu verlieren. Wenn du jetzt negativ testest, dann hat es nicht geklappt und dann geht's irgendwie weiter und jetzt hast du ja wirklich was zu verlieren. Und auch einfach, ich hatte ja gerade eben mit dieser Übelkeit und dem Erbrechen, wo es mir dann auch körperlich wirklich super, super schlecht ging. Und man dann auch ja sehr viel zur Ruhe gezwungen wurde, was eigentlich gar nicht meinem Lebensstil entspricht. Ich war eigentlich immer sehr aktiv, habe sehr viel gemacht. Und das ging dann halt eigentlich von heute auf morgen alles gar nicht mehr. Und du merkst dann natürlich auch, wie du plötzlich deine Muskulatur verlierst, einfach nicht mehr so leistungsfähig bist. Und ja, diese körperlichen Beschwerden, sage ich jetzt mal, ich habe natürlich den Vorteil, ich habe jetzt keine riesige Kugel bisher. Heißt, ich kann mich noch total uneingeschränkt bewegen, mir die Schuhe binden, mir die Fußnägel schneiden und so weiter. Was es so körperlich ein bisschen erleichtert. Ich habe keine Probleme, wie ich liegen soll oder dass ich nicht schlafen kann. Aber trotzdem ist es eine sehr harte Zeit. Und wenn man sich jetzt auch überlegt, wie lange das jetzt schon ist, ne, wenn man jetzt sagt, okay, das war im November, wir haben jetzt fast Mai, wie viel Zeit das eigentlich auch ist.
Ja, und die ganze Zeit diese Anspannung ja auch auszuhalten und zu halten, weil ich sag mal so, jemand, der völlig unbedarft schwanger wird und das einfach so zwischendurch auch mal vergisst und keine Ahnung, gar nicht groß darüber nachdenkt, dass was passieren könnte und es passiert auch nichts, da verfliegt die Zeit vielleicht, ne? Jemand, der einfach so auch machen kann, was er will, aber jemand wie du, der ja teilweise Stunden, weiß ich nicht, nimmt, bei dem sich vielleicht Stunden manchmal anfühlen wie Tage, weil du wieder warten musst, okay, es war wieder eine Blutung. Was ist jetzt? Es könnte ein Loch im Herzen sein. Ich muss es kontrollieren. So, Entschuldigung, jetzt nehme ich das einmal kurz vorweg. Das hattest du ja, glaube ich, letztens, ne? Dieses, oh, sie ist irgendwie vielleicht zu klein.
Genau, dann kam ja auch noch das, dass sie gesagt haben, naja, dann war sie mal unter der 10. Perzentile von der Größe und vom Gewicht her. Auf der anderen Seite, wenn ich mich anschaue und meinen Mann anschaue, wir sind beide sehr klein und sehr zart. Und meine
So.
Ärztin hat dann auch uns keine Angst gemacht. Sie hat gesagt, wenn sie jetzt eine Tabelle für ein asiatisches Land
Ja.
zu Rate zieht, wo ja die
Genau.
Frauen doch einfach anders sind, dann wären wir jetzt nicht unter der 10. Perzentile. Ne?
Exakt.
Also man muss ja dann auch immer so ein bisschen gucken, was sind die Eltern. Und sie hat dann auch kräftig aufgeholt. Und vor allem einfach dieser Punkt, wo man jetzt weiß, ich bin so weit, dass selbst wenn mein Körper jetzt aus irgendwelchen Gründen, ich will nicht sagen versagen würde, aber wenn
Nein.
solche Geschichten passieren wie Blasensprung, Plazentaablösung und sowas, womit man sich ja unfreiwillig dann doch irgendwie mal Gedanken drüber macht, dass man einfach weiß, sie ist jetzt lebensfähig.
Ja.
Ja. Also die Klinik, wo in die wir gehen möchten, die sagen eigentlich so ab 400 Gramm hat man gute Chancen und die haben wir schon verdoppelt sozusagen.
Super,
Da wissen wir einfach, dass jetzt im Prinzip sozusagen eine Zeit ist, wo man auch eingreifen könnte. Also das war auch so dieser Meilenstein, auf den man so hingezittert hat, fand ich, so diese Grenze der Lebensfähigkeit.
ja, gigantisch, dieser Meilenstein, ich weiß. Also 24. Woche ist, glaube ich, so, also ich
Man
kenne auch
könnte vielleicht eventuell, ja.
Genau, ich weiß, es gibt auch, ich meine, im Uniklinikum in Kiel gab es auch mal eine in der 23. Woche, wo das dann geklappt hat. Aber da gibt es keine Garantie, gibt es ja sowieso nie. Aber
Nee.
die Wahrscheinlichkeit steigt natürlich mit jeder Stunde, mit jedem Tag, mit jeder Woche,
Ja.
dass es dann eben einfach überlebensfähig ist. Und das gibt einem natürlich schon mal ein, ja, irgendwie ein sicheres Gefühl. Also man hat so ein bisschen das Gefühl, okay, man hat sich schon mal so an Land gerettet. Ne?
Genau.
Ja.
Ich fand so der erste Meilenstein, ne, war dieser Herzschlag. Das war, und ich finde, das ist auch was, was einem vielleicht bei diesen Ängsten hilft, ist im Prinzip nicht diese ganze Schwangerschaft von vorne bis hinten zu betrachten. Weil natürlich sagt man in dem Moment erstmal, das Ziel ist ein gesundes Baby. Und zwar lebend in meinem Arm. Aber das Ziel ist ja am Anfang noch 10 Monate weit weg. Also wenn man jetzt vom positiven Test ausgeht. Und das war das, was mir so geholfen hat, das so kleinstückig wie möglich zu machen. Also im Prinzip jede Stunde, jeder Tag, alles als Meilenstein letztendlich zu sehen und sich dann eben zu sagen, ne, so große Geschichten wie jetzt eben der Herzschlag, dann so diese berühmte abgeschlossene 12. Woche, dann das Ersttrimester-Screening, so dass man da die ersten Bewegungen, dass man sich da quasi so diese, ja, einfach kleinen Meilensteine oder Schritte sich diese Schwangerschaft aufteilt, weil ansonsten, wenn man das als Ganzes betrachtet, kommt man da, glaube ich, gar nicht zur Rande. Also wenn ich jetzt in der 8. Woche mir schon Gedanken um die Geburt mache, dann ist es, glaube ich, einfach zu viel.
Genau, ich glaube auch, dass das, also natürlich kann da immer jeder so für sich gucken, aber auch so die Frühschwangerschaft. Ich hoffe, das ist okay für dich, weil du es letztens, glaube ich, auch mal bei Instagram gepostet hattest, dass ich dich ganz am Anfang ein bisschen begleiten durfte. Und da haben wir ja auch überlegt, was machen wir jetzt, wenn der Test negativ ist, was machen wir, wenn der Test positiv ist. Und wenn der Test positiv ist, ne, dann denkt man, oh Gott, und jetzt kommt die ganze Schwangerschaft. Und dass wir dann gesagt haben, okay, beziehungsweise erstmal die ersten 3 Monate kommen einem ja fast unüberwindbar vor.
Ewig, wie ein Jahr gefühlt,
Wirklich,
ne?
wirklich,
Ja.
mindestens,
Und
genau.
jetzt ist es plötzlich, dass ich sage, wow, schon 27. Woche.
Ja, Wahnsinn. Genau. Und da haben wir das nämlich eben auch so gemacht, ne, dass wir gesagt haben, okay, wie kannst du dich entlanghangeln, so ein bisschen von Termin zu Termin, mit einer Frauenärztin jede Woche hin. Was könnte dir noch gut tun? Dann hattest du gerade schon gesagt, die Hypnosen waren bei dir auch so ein wichtiges Auffangnetz irgendwie, ne, was dich gehalten hat. Dann vielleicht mit einer Hebamme, und so weiter und so fort. Und dann ist es ja wirklich, bis zum Herzschlag ist es eigentlich nur diese krasse Ungewissheit.
Ja.
Und wenn man die geschafft, und das sind ja so 2, 3 Wochen, je nachdem, wann man positiv testet, und die muss man irgendwie überbrücken. Was kann man da machen, dass man irgendwie jeden Tag sich was überlegt, was mir helfen könnte? Und ab dem Herzschlag kann man dann regelmäßig zum Ultraschall, wenn man das möchte, weil das hast du vorhin auch gesagt, das finde ich auch total wichtig, wenn Leute sagen, ja, was ist nicht gesund fürs Kind? Das sind 30 Sekunden einmal gucken gegen eine oder mehrere Wochen Angst.
Ja.
Und das bekommt ein Baby ja auch mit. Und das
Absolut.
ist weder für Mutter noch für Kind besonders gut. Da glaube ich, ist es weniger schlimm, man schaltet einmal kurz für 30 Sekunden und ist wieder ein bisschen mehr, ja, ein bisschen beruhigter einfach, ne?
Ja, und ich finde auch ganz wichtig, auch dass man so eine Folgeschwangerschaft nicht planen kann. Also, oder generell kann man ja eine Schwangerschaft nie planen, wie das alles verläuft. Und dass man halt eben auch sich vielleicht auch von seinen Pläne und Vorstellungen zu einem gewissen Grad verabschiedet, beziehungsweise sich auch erlaubt, neu zu denken. Auch wenn man vielleicht am Anfang gesagt hätte, nee, ich will nicht so oft zum Ultraschall oder ich wollte ja auch eben nicht so einen frühen Ultraschall oder eben dann auch nicht so oft. Aber ich finde wichtig, dass man sich dann in dem Moment überlegt, was fühlt sich jetzt für mich gerade richtig an. Und auch wenn ich im Nachhinein sagen würde, naja, ob das jetzt wirklich hat jede Woche sein müssen, weiß ich nicht im Nachhinein. Ne, wenn ich, mein Mutterpass war dann schon sehr schnell sehr voll durch die ganzen Eintragungen. Aber in dem Moment hat sich's halt richtig angefühlt.
Total, total. Und ich finde auch, da darf man, also das finde ich einen ganz wichtigen Punkt, den du ansprichst. Und da darf man immer, wenn es einem gut tut, ne, und wenn das gut für einen ist, lieber, wie sagt man immer so schön, kleckern statt klotzen. Ich weiß es nicht, ob ich das jetzt richtig anspreche, aber lieber einmal zu viel, dass man hinterher denkt, na ja, war jetzt nicht total dringend notwendig. Ich war noch nicht völlig in Panik, so, ich war noch nicht völlig. Man muss ja erst gar nicht in die Angst so doll reingehen.
Genau. Und ich glaube, also wenn ich mir überlege, dass manche dann 4 Wochen,
Oh,
vielleicht am Anfang, also unaushaltbar. Und ich glaube, aber da ist es halt auch wichtig, den richtigen Arzt zu haben und auch vorher zu finden. Also ich weiß zum Beispiel, dass es in der Praxis, in der ich vorher war, nicht möglich gewesen wäre, weil die
okay.
so ausgelastet sind, dass sie sagen, sie haben im Prinzip dafür einfach keine Kapazitäten.
Wahnsinn, ja. Naja.
Und das ist halt dann was, wo ich sage, da würde ich mir dann halt, wenn man vielleicht eben auch weiß, dass man eher ein Typ ist, der eben auch eher mal ängstlich und unsicher ist, dass man eben eine Praxis vorher schon sucht. Also ich hatte dann quasi schon vor der IVF einfach dort mal einen Termin gemacht und habe der Ärztin gesagt, ich möchte wieder schwanger werden und wenn ich schwanger bin, möchte ich das, das und das, können Sie mir das bieten?
Ja,
Einfach so
super.
als Tipp dann tatsächlich, weil mir das in dem Moment dann auch einfach wirklich geholfen hat, dass sie gesagt haben, okay, und wenn was ist, dann rufen sie an und dann kommen sie und dann gucken wir kurz und fertig.
Ja, genau,
Ja.
ganz genau, ja. Also das ist echt wichtig und je nachdem, was man halt eben schon erlebt hat, da muss man auch nicht mal grundsätzlich ein ängstlicher Typ sein, aber das prägt ja. Und wenn man dann eben merkt, wie du auch sagst, ne, das kann man ja auch vorher nicht wissen, selbst wenn man sich das vorher anders vorgenommen hat, es kann sich in dem Moment verändern und zusätzlich kommen ja auch noch Schwangerschaftshormone dazu. Die machen ja auch noch mal was mit einem und die können einen auch noch mal empfindlicher machen oder, also die können ja alles mit einem machen, in jede Richtung. So, ne?
Genau, ja.
Man kann unreine Haut kriegen, man kann tolle Haut kriegen. Man kann tolle Haare kriegen, man kann blöde Haare kriegen. Man kann mehr Ängste kriegen, weniger Ängste. Also es ist ja individuell, aber das darf man mit einkalkulieren, dass man nicht, wie du so schön gesagt hast, zwangsläufig an dem festhält, was man sich mal irgendwann vorgenommen hat.
Genau, also das hat mir tatsächlich auch geholfen, mir dann auch fair zu mir zu sein und zu sagen, okay, ich brauche das jetzt. Und ich habe für mich dann auch immer so einen Plan gehabt, okay, wenn ich es jetzt wirklich gar nicht mehr ausgehalten hätte. Ne, dann wusste ich von Anfang an, dann hätte ich auch meine Hebamme kontaktieren können, dann hätten wir mal kurz auf die Herztönchen gehört oder sowas. Dass man
Super.
einfach sich vorher wirklich so eine Infrastruktur schafft und sich aber halt auch vielleicht auch zu einem gewissen Grad auch distanziert. Also ich war am Anfang nach der Fehlgeburt von meinen Zwillingen ja auch viel eben in solchen Gruppen unterwegs, also wohl auf Instagram als auch in Facebook oder so. Und man denkt ja immer so, wenn die 12. Woche rum ist, dann ist man sicher, aber das ist man ja nie.
Nee.
Also man ist ja nie sicher. Und es gibt nie eine Garantie. Und das habe ich dann auch im Prinzip, wo dann die Folgeschwangerschaft da war, sage ich jetzt mal, mich davon schon sehr distanziert und mir solche Sachen eben nicht mehr durchgelesen. Also, weil man weiß natürlich auch, dass in der 40. Woche noch was schief gehen kann.
Ja, da darf man sich
Es
richtig
wird.
vorschützen, ja.
Und da darf man sich dann eben auch einfach vorschützen und sagen, nee, das, ich finde, man muss da sehr auch auf sich achten, welcher Content einem gut tut.
Ja.
Also ich habe ja eben ein kleines Profil auf Instagram, aber halt wirklich nur so ein kleines, Profil. Und ich folge auch tatsächlich auch vielen sehr kleinen Profilen, weil es einfach auch oftmals ein bisschen persönlicher ist. Und dann, da kann man sich dann ja auch wirklich überlegen, okay, welcher Content tut mir jetzt auch gerade gut und was schalte ich vielleicht mal auf stumm, weil ich vielleicht nicht jetzt unbedingt so sehr an die Sternenkinder zum Beispiel oder so erinnert
Ja,
werden
genau. Weil
möchte, was aber nicht heißt, dass man sie weniger liebt deswegen.
nein, 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 überhaupt nicht. Aber man ist einfach so viel empfänglicher und empfindlicher und weicher in der Schwangerschaft. Und viele sind es auch hinterher noch in der Mutterschaft, also gerade so in der ersten Zeit. Und da darf man sich einfach vor schützen, so, weil das ist man ja manchmal wirklich wie, wie so ein Pfeil, der einen dann anschießt, so. Und warum sollte man sich das antun? Ne, da gab es andere Zeiten und ich finde, das gilt auch für den Kinderwunsch. Ne, das finde ich
Absolut.
ganz schön und wichtig, was du sagst, dass man da wirklich guckt, tut mir das jetzt gut? Hilft mir das in irgendeiner Form? Oder verunsichert mich das? Bringt mich das von mir selber weg?
Genau.
Ja.
Und was ist in dem Moment halt auch gerade gut? Und ich finde es super wichtig, dass eben meine Zwillinge oder unsere Zwillinge eben ihren Platz in unserem Leben und in unserem Herzen haben. Und ich finde auch das wichtig, dass später auch meinem dann Regenbogenbaby sozusagen auch mitzugeben auf dem Weg, weil ich finde, man muss sich auch immer vor Augen halten, dass es das Regenbogenbaby wahrscheinlich nicht gegeben hätte, wenn es eben so gewesen wäre, dass wir hätten die Zwillinge bekommen.
Ja.
Das wäre ja, dann wären die, wären jetzt noch nicht mal ein Jahr alt.
Ja.
Die wahrscheinlich, ne, das muss
Ja.
man sich auch mal so vor Augen halten. Aber trotzdem finde ich es einfach ja, wichtig, dass man sich da dann überlegt, okay, was tut mir jetzt gut, was tut auch dem Baby gut und ja, das trotzdem aber auch so als Teil seiner Geschichte zu sehen.
Ja, genau. Ja. Da hattest du dir auch so schöne Gedanken noch zu gemacht, ne? Ob das irgendwie eine Last vielleicht auch sein könnte für so ein Regenbogenbaby, ne?
Genau, ja.
Wie kannst du vielleicht einmal erklären, wie du das genau meintest? Ich fand das nämlich auch wirklich einen wichtigen Gedanken für alle, die jetzt nicht genau wissen, was ich meine.
Ja, dass man im Prinzip ja mit dem Regenbogenbaby eine große Aufgabe vielleicht auch gibt, dass man vielleicht auch erwartet, dass das Regenbogenbaby einem selbst irgendwie zu einem gewissen Grad heilt, dass man vielleicht denkt, in dem Moment, wo dieses Baby dann da ist, heilt es mich, aber ich bin ja selber für meine Heilung. Bin ich halt alleine zuständig.
Ja, dass es
Also
nicht so
ist
eine
so.
Verantwortung direkt mitbekommt, so dieses, du musst jetzt wieder gut machen, dass die
Was
beiden
passiert
nicht,
ist, ja.
genau,
Ja.
ja,
Aber
genau, ja.
trotzdem darf es irgendwie Teil der Geschichte irgendwie sein. Also ich habe mir auch schon tatsächlich mal so ein bisschen mich getraut, mal so ein bisschen so eine Karte zu entwerfen, die man vielleicht, weil ich habe ja viel Zeit. Wie man sie auf der, also zur Geburt kann man ja so schöne Kärtchen erstellen. Und da kann ich mir schon auch vorstellen, dass da zwei Sternchen mit drauf sind.
Ja,
Ja.
total. Die haben ja auch, also die haben ja eine totale Bedeutung, die beiden. Also die sind ja
Ja.
da, das sind die Geschwister, die nicht leben.
Genau.
Aber gerade jetzt in deiner Geschichte oder in eurer Geschichte hast du ja auch dich für den Transfertag entschieden, der gleichzeitig quasi Himmelsgeburtstag sozusagen ist. Und also die haben ja irgendwie mitgewirkt, sozusagen,
Genau,
ne?
ja.
Ja, und ich finde, das ist eine richtig schöne. Richtig schöne Gedanken, die du da hast. Also auch,
Ja.
dass du sagst, ich möchte meinem Kind gar keine Verantwortung aufbrummen jetzt, ne, dass es irgendwie mich heilen soll. Ich finde, das ist das Entscheidende. Also weißt du, wenn du manchmal, es gibt ja vielleicht auch Menschen, die sagen, ja, und das Kind darf mich jetzt heilen. So, die da fast von ausgehen, einfach, dass das jetzt so sein darf. Oh Gott, finde ich ganz schrecklich. Wenn ich das schon so sage, finde ich das ganz unangenehm. Wenn das aber einfach passiert, dann ist das was mit einer Leichtigkeit.
Einhergeht dann auch, ja.
Ja, und
Und
dann.
ich finde es auch wichtig, das auch seinen Kindern zu kommunizieren, weil ich muss sagen, ich habe ja erst dann relativ spät, also als ich selbst in der Kinderwunschreise quasi steckte, erfahren, weil ich ja eben, ich wusste ja, ich bin ein Ixi-Kind, aber ich hatte jetzt nie solche Details erfragt oder erfahren, dass wir ja eigentlich mal zu dritt waren. Na, also
Genau.
es wurden ja mit mir zusammen insgesamt drei Eizellen transferiert.
Ja.
Und gerade da finde ich es auch wichtig, mit den Kindern offen umzugehen, weil ich habe manchmal schon so das Gefühl gehabt, irgendwie, da ist noch irgendwie jemand oder etwas oder so. Und
Unbedingt.
deswegen
Unbedingt.
finde ich das total wichtig, das den Kindern auch mitzugeben. Also ich finde, es hat, ja, also ich finde es Wahnsinn, was meine Eltern mitgemacht haben, aber ich finde auch, man muss da so ein bisschen auch die Angst nehmen, weil ich habe das tatsächlich nie so als schlimm empfunden.
Nee.
Also nicht so als Belastung empfunden, bis ich dann eben selbst in dieser Behandlung drin
Ja.
steckte. Da habe ich dann gemerkt, okay, wow, wie krass ist es mit den Spritzen, mit den ganzen Hormonen, mit den vielleicht auch Nebenwirkungen, die man hat. Und das war mir da aber so, also ich wusste das schon, dass es jetzt nicht irgendwie total leicht ist, aber ich habe mir es auch nie so schwer vorgestellt. Und ich glaube, das würden Kinder generell auch nicht machen. Also ich glaube,
Nee.
die nehmen das leichter. Die verkraften das leichter, glaube ich, wie Erwachsene.
Das glaube ich auch. Für die, die kennen ja erstmal nichts anderes. Und deswegen ist das für die ganz normal. So, und dann
Genau.
darf man immer als Eltern gut aufpassen, was ist jetzt eigentlich vielleicht wirklich zu schwer für mein Kind und was war für mich schwer, aber ist für mein Kind gar kein Thema. So, dass man nicht die
Ja.
Ängste oder eine Schwere überträgt auf sein Kind.
Genau. Ich muss
Das finde
meinem
ich
Kind
auch.
ja jetzt nicht diesen riesigen Eimer, den ich voller Spritzen gesammelt habe,
Nee.
vor die Augen halten und sagen, diese Spritzen habe ich mir alle für dich irgendwo in den Bauch und in die Oberschenkel gepiekst.
Genau, das ist was, was man dann für sich selber macht.
Ja.
Oder was man, wenn, ne, jetzt in dem Fall, wie es bei dir und deiner Mama ist, ne, dass du dann als Frau quasi zu deiner Mutter gehst und sagst, okay, jetzt muss ich auch in die Klinik, wie war das denn für dich? Dann kann
Ja.
man sich theoretisch austauschen, so.
Genau, ja.
Aber erstmal ist es fürs Kind ja irrelevant. So,
Ja, das
es ist
sagt halt,
da.
okay, Kinder können halt so entstehen und so entstehen und für die ist das,
Genau.
ja.
Ja, genau. Das hat dann, das hat einfach eine Leichtigkeit eigentlich in der
Ja.
Regel.
Und es ist ja
Ja.
auch so häufig heutzutage, also ich habe letztens was gelesen, dass in jeder Klasse mittlerweile 1 bis 2 Kinder sitzen, die durch die moderne Reproduktionsmedizin quasi entstanden sind. Also es ist ja jetzt kein Randthema mehr. Ich meine, in den
Nee.
90er Jahren war das schon noch ein Randthema.
Ja.
Tatsächlich, also da gab es ja sehr, sehr, sehr wenige. Aber
Ja.
wenn man sich jetzt anguckt, in jeder Stadt gibt es eine Kinderwunschklinik oder sogar zwei.
Natürlich, natürlich. Und
Also.
ich glaube, 1 bis 2 Kinder in einer Klasse ist, glaube ich, sogar noch niedrig gegriffen, würde ich vermuten. Wahrscheinlich gibt es dann viele, die das nicht sagen. Es gibt
Ja.
ja auch einige, die dann einfach zum Beispiel ins Ausland gegangen sind. Da denkt das Umfeld auch, die waren mal fluffig im Urlaub und sind dann da schwanger geworden, weil sie sich ja im Urlaub so schön entspannt haben. Haha. In
Genau.
Wahrheit waren sie irgendwo in Spanien in der Kinderwunschklinik oder haben sogar Eizellspende gemacht oder was auch immer. Also ich glaube, da gibt es ja auch immer noch teilweise, ich muss nicht unbedingt eine Scham sein, sondern einfach nur, dass Leute sagen, okay, das ist ja aber privat. Das erzähle
Ja,
ich meinem Kind, aber da
ja.
gehe ich jetzt nicht unbedingt mit hausieren oder so. Das kann es auch geben, ne?
Und das IVF-Register in Deutschland erfasst ja dann auch erstmal ja nur das, was in Deutschland war. Und ja,
Ja.
aber auch nur wirklich die künstlichen Befruchtungen. Es gibt ja noch diese Insemination, die man machen kann. Oder einfach
Ja.
eben so, wie es bei meinen Zwillingen war, dass man den Zyklus einfach mit den Hormonen so ein bisschen anschubst und mal den Eisprung auslöst. Und die sind ja auch, die wären ja auch auf natürlichem Wege eher nicht entstanden.
Nee, genau. Und das ist ja, wenn das jedes 6. bis 7. Paar betrifft, dann kann man sich ausrechnen, dass es in einer Klasse wahrscheinlich doch eher mehr Kinder sind,
Ja,
wo es nicht
ja.
einfach nur so hups geklappt hat. Ja.
Genau, richtig, ja.
Ja. Ach, Samira, das ist unglaublich spannend, was du erzählst und auch bewundernswert, finde ich, wie du das alles gemeistert hast, wie bisher, wie du damit umgegangen bist. Ich wünsche dir natürlich und euch von Herzen einfach nur, dass es jetzt leicht sein darf und dass es jetzt einfach fluppt und ohne irgendwelche, ach, hier gucken wir noch mal oder auch bitte keine Blutungen mehr, sondern dass du das jetzt einfach so gut es geht genießen kannst, vielleicht noch ein bisschen. Ja, und dass ihr dann bald Eltern seid und vor allem das einfach genießen könnt.
Wahnsinn, ja, ist auch total Wahnsinn, weil man sich dann auch jetzt, ich fange jetzt auch erst an, so richtig zu realisieren, was dann so alles sich ändern wird und auf einen zukommt, weil man diese Gedanken erstmal ja noch so ganz weit weg geschoben hat am Anfang.
Na klar, ja, er rückt immer näher, ne? An
Genau.
dem, dass der Traum einfach jetzt dann wirklich wahr wird, ja.
Ja.
Ich danke dir für deine Offenheit und für deine Zeit.
Super
Und
gerne.
ja, wenn ich darf, verlinke ich einfach auch dein Instagram-Profil in den Shownotes. Dann können vielleicht Mädels, die auch nochmal eine Frage haben oder einfach Kontakt wollen oder mal gucken wollen, wie es bei dir weitergeht,
Genau,
sich mit dir
gerne.
connecten.
Auf
Okay,
jeden
schön.
Fall. Super.
Ich danke dir. Alles, alles Liebe.
Danke, das wünsche ich dir auch, liebe Lena.
Dankeschön. Ja, und teilt die Folge gerne, wenn ihr sagt, oh, ich glaube, das könnte für jemanden, eine Freundin, eine Kollegin oder so spannend sein. Ich freue mich natürlich immer über Sterne, über Bewertungen, Rezensionen. Und dann hören wir uns in der nächsten Folge. Alles Liebe auch für euch.